Von dem her. Der Profi-Hobbybäcker nimmt ja eh kein Wellholz, sondern eine Flasche.
Okay, ja gut.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Heute sind wir endlich mal wieder zu zweit. Wir hatten viele Gäste in letzter Zeit. Heute mal wieder eine ganz klassische Ingmar und David-Folge. Herzlich willkommen, lieber David. Oder eigentlich bin ich ja bei dir zu Gast, aber schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch, dass du da bist. Aber schön, endlich mal wieder in Zweisamkeit, gell?
Absolut,
ja. Das ist schon wieder schön, ja.
Können wir mal wieder das eine oder andere Riesenthema anpacken.
Das ist jetzt schon rekordverdächtig.
Ja, das war jetzt ein bisschen zu früh schon, gell?
Und unterhalb der ersten Minute, das ist schon echt krass. Aber gut, ja, okay.
Du kannst, wir machen den Wettbewerb nochmal auf, du darfst,
ja, das ist
du darfst
okay.
Nachher auch mal
nein, noch das ist okay. Ich will jetzt nicht mehr.
Vielen Dank und herzlich willkommen auch an euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben in der Zwischenzeit auch wieder einiges an Feedback gekriegt. Wir haben nochmal zwei Tassen geschickt gekriegt von der lieben Katharina. Ich muss mich an der Stelle entschuldigen, ich habe letztes Mal den falschen Namen gesagt. Ich glaube Alexandra oder sowas.
Du hast ja Alexandra genannt.
Ja, ich bin tatsächlich durcheinander gekommen, weil mir auch eine Alexandra hatte, die uns ein Feedback geschickt hat. Also vielen Dank, Katharina, für die Tassen, die dieses Mal heil angekommen sind und noch einen Stoffbeutel dazu. Mir wird das ja ab sofort in Ehre halten und hier als Kaffee-Podcast-Tasse nehmen, oder? Im Moment habe ich so eine schöne I Love Scotland-Tasse vom David, da ist das Herz, das Rot ist total ausbliche. Von dem her war es Zeit für eine neue Tasse.
Ja, die ist halt auch schon alt, die Tasse, also bitte. Aber gut, in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank an alle Alexandras da draußen. Okay. Stellvertretend, vielen Dank.
Absolut. Also ich habe ja auch letztes Mal schon angekündigt, wir werden heute nochmal ein paar Feedbacks, die uns echt mega gefreut haben, hier zum Besten geben. An der Stelle sei dann noch erwähnt, wir kriegen wirklich unheimlich viel Feedback und es freut uns auch sehr, sehr arg und gibt uns Kraft und Power und gibt uns echt viel. Aber ich schaffe es nimmer, die am gleichen Tag immer noch zu beantworten. Ich versuche es zwar, aber es gelingt mir nicht immer. Also von dem her seid nicht böse, wenn man nicht sofort antwortet, aber mir antwortet auf jeden Fall.
Also wir haben euch nicht vergessen, aber es kann halt mal sein, dass wir trotz, also wir haben ja auch noch Geschäft, das wir machen müssen.
So nebenher.
So nebenher nur Arbeit.
Eigentlich sind wir Podcaster.
aber so nebenher hat ja jeder von uns eine Firma, so just for fun mäßig. Von dem her nimmt es uns nicht krumm, wenn wir mal ein paar Tage brauchen, um zurückzuschreiben. Aber wir antworten auf jeden Fall.
Ich habe mal noch 3-4 richtig spannende Feedbacks mitgebracht, mit dem würde ich jetzt gerne einfach mal einsteigen. Los geht's mit dem Feedback vom Alexander, das sehr, sehr ausführlich ist und wie mir im Podcast auch etwas abschweift. Aber interessanterweise kommt er aus Sachsen und geht nochmal auf die Thematik des Dialekts ein, was man vor 2-3 Folgen mal hatte, wo ich gesagt habe, der Sachse, der sich schämen soll, der schämt sich nicht. Er hat sich diskriminiert gefühlt, dafür entschuldige ich mich hiermit an dieser Stelle, hat es aber auch natürlich mit Humor genommen und er hat festgestellt, Sachsen und Hohenlohe haben viel gemeinsam, bescheiden, nicht so laut und arbeiten können sie. Also von dem her kann ich zumindest für uns Hohenlohe in Anspruch nehmen, bei den Sachsen weiß es nicht, die kennen nicht so viel Sachsen, aber in diesem Sinne, natürlich war das nur als Spaß gedacht und er hat es auch so aufgefasst. Dann geht es um das Thema der Podcast-Länge, er braucht also immer Podcasts, die mindestens 50 Minuten lang sind, weil er witzigerweise jeden Samstagmorgen um 5:50 bei sich losläuft und 50 Minuten nach Untermünchheim läuft, um bei uns einzukaufen.
Ich dachte, der kommt aus Sachsen.
Ja, ursprünglich.
Ach so,
er lebt aber schon, 30 Jahre in Hall.
Okay, das wäre nämlich ein schneller Läufer gewesen.
das wäre sportlich. Ja. Nee, also tatsächlich 50 Minuten läuft er jeden Samstag zu uns nach Untermünchheim, um Ei zu kaufen und hört in der Zeit unseren Podcast und ist dann traurig, wenn 10 Minuten vor Schluss, also 10 Minuten bevor er da ist, die Folge zu Ende ist. Also wir versuchen uns zu bessern und immer 50 Minuten an den Start zu bringen. Und übrigens kauft er in der Zwischenzeit auch, ist beruflich viel unterwegs, in Speyerei beim Sebastian, der hier schon zu Gast war. Mhm. Und er geht jetzt auf die Osterfolge nochmal ein, man hat mir auch das Thema mit der Palmbretzel und er erzählt, dass er beruflich viel in Luxemburg ist und da gibt es den Brezelsundeg.
Was kann der?
Also da gibt es eben diese Palmbrezeln.
Ja.
Da verkaufen sie in den Bäckereien riesige Brezeln, nicht sehr süß, super lecker, wobei der Teig irgendwo eine Mischung aus Hefeteig und Blätterteig zu sein scheint. Gibt es gefüllt und ungefüllt, dekoriert in allen Varianten, Einstiegspreis ab 8 Euro.
Wow, okay.
Witzig, oder?
Aber ist Luxemburg eh nicht generell relativ hochpreisig?
Das weiß ich gar nicht.
Ich meine ja, ich bin mir aber nicht sicher.
Also er schreibt, in Luxemburg mit seinem französischen Einschlag gibt es viele kleine, sehr gute Bäckereien, so wie David in der Croissant-Folge angemerkt hat, die Qualität der kleinen Bäckereien ist in der Breite besser. Hm. Witzigerweise habe ich ihm dann geschrieben, dass unsere Backöfe aus Luxemburg kommen, dann hat er nachrecherchiert und die Firma, wo unsere Backöfe herkommen, sind nur 10 Minuten von seinem Arbeitsplatz weg.
Ja gut, ich meine, Luxemburg ist auch eine große, da ist ja auch von einer Grenze zur anderen Grenze in einer halben Stunde durch, oder?
Könnte sein.
Ja, okay.
Ich würde gerne den Abschlusssatz noch vorlesen, da schreibt er, ich bleibe sowohl dem Podcast als auch Grimmers Backstub treu, es sei denn, ich werde irgendwann mal vom Backstub VW-Transporter auf der Straße zwischen Obermünkheim und Sülz überrollt. Nach der Zeitumstellung ist es ab kommenden Samstag wieder dunkel, ich höre ja nichts, ich habe ja Kopfhörer im Ohr, dann müsst ihr eben auf die 25 bis 30 Euro am Samstag von mir verzichten.
Dann hoffen wir mal, dass du nicht überrollt wirst.
Lieber Alexander, genau, wir haben nicht vor, dich zu überrollen, weil auf die 30 Euro sind wir natürlich schon scharf jeden Samstag.
Ja, klar.
Aber nur aus dem Grund.
Ja, nur aus dem Grund, klar.
Also vielen Dank für das tolle und ausführliche Feedback. Dann, du hast letztes Mal schon angekündigt, aus Singapur hat uns geschrieben die Sandra, und musste schmunzeln, als ich erzählt habe von Greta mit Stromausfall und so weiter und Schwierigkeiten beim Backen, weil sie das natürlich kennt aus Singapur. Und genauso, sie war schon in andere Länder auch, in Indien, in China und jetzt in Singapur. Und ihr Onkel, ihr Vater und ihr Cousin waren und sind Bäcker. Also Duft aus einer Bäckerei löst für sie immer ein Stück Heimatgefühl aus. Und könnte uns auch lustige Geschichten aus dem Bäckeralltag in einer ostdeutschen Bäckerei zu DDR-Zeiten berichten, weil sie eben ursprünglich aus der DDR kommt. Mhm. Vorgeschriebene Brotpreise, Heizen mit Kohle, Tauschhandel, verstollene Zutaten und so weiter. Wäre bestimmt auch sehr interessant.
Auf jeden Fall, ja.
Genau, und genau, sie bietet sich auch an, mal aufs Oberbänkle zu sitzen bei uns. Müssen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Das würde mich sehr interessieren, auch das Thema Backen in Asien. Und sie schreibt, genau, sie hat es jetzt hier gelernt oder sich angeeignet, Backen mit Sauerteig und Brot und Brötchen in Singapur, beziehungsweise jetzt schon auch in Indien und in China. Und sie hat schon nach wenigen Tagen die Sehnsucht nach Brot befallen, was wir ja auch schon öfters mal gesagt haben. Und hat jetzt in ihrer 14-tägigen Quarantänezeit in Singapur angefangen, Brot zu backen. Und hat angefangen mit einem Brot, das dann auch nur noch als Wurfgeschoss dienen hätte können. Also durchaus auch ein Lernprozess durchlaufen. Und das Brot ist sehr teuer in Singapur, schreibt sie, 5 bis 8 Euro für 500 Gramm gutes Sauerteigbrot.
Wow, okay.
Genau, und ja.
Aber krass, genau. Ich möchte in Singapur auch kein Brot backen, weil die Luftfeuchtigkeit dort, die ist ja überragend krass, also wirklich krass.
Das schreibt sie tatsächlich, ja.
Also da geht ja der Teig, geht ja ab wie Schmitz Katze, das ist ja brutal.
Wahrscheinlich brauchst du da gar keine Hefe, der geht für eine Leute.
Also ich war mal 3 Tage in Singapur, ich bin aus dem Flugzeug ausgestiegen, habe angefangen zu schwitzen und bin ins Flugzeug eingestiegen und habe endlich aufgehört zu schwitzen, weil es ist so krass dort.
Was hast du in Singapur gemacht?
Zwischenstopp, wo ich nach Australien geflogen bin. Da habe ich 3 Tage noch Singapur mir angeschaut, was ja wirklich echt sehenswert ist.
Okay.
Aber halt eine Luftfeuchtigkeit mit gefühlt 180%. Du lebst in einem Gärraum sozusagen. Krass. Also es ist echt Wahnsinn.
Boah, das ist unangenehm. Also das Kreta war es auch mega heiß, aber halt immer mehr so ein bisschen kühle Luft. Oder halt wenigstens überhaupt Luft.
Und halt eine trockene Hitze. Und das hat halt in Singapur gar nicht. Da ist halt alles so die feuchte Spüle und das ist so krass. Ja.
Ja, schreibt sie tatsächlich aus. Sie schreibt, hier sind die Gehzeiten immer viel kürzer. Das Falten muss teilweise im 15-Minuten-Takt erfolgen. Ja. Und nicht selten läuft die Schüssel über, wenn ich nicht aufpasse. Temperaturen täglich über 30 Grad und eine Luftfeuchte von nahezu 100% machen das Brotbacken zur Herausforderung. Ja. Also sie hat auch ein Bild mitgeschickt, wo der Sauerteig überläuft. Ja. Vielen Dank für dieses mega tolle Feedback aus Singapur, liebe Sandra. Ja. Meine Kinder, habe ich schon erzählt, haben ja dann auf dem Globus mal geschaut, wo das ist. Und das nächste aus Kanada. Tatsächlich, die Simone hat uns geschrieben, kurz vor Ostern, aus Kanada und hat sich gleich mal alle Folgen angehört, wie sich das gehört und hatte auch eine Frage, die ich hier auch gerne nochmal für alle beantworte. Ich glaube, sie ist sogar auch Bäckerin.
Ich glaube auch, ja. Okay. Ich meine, sie ist Bäckerin.
Genau, sie ist keine Bäckermeisterin, aber Bäckerin und genau, sie fragt, ob ein Buch oder ähnliches über das ganze Thema, da geht's, also sie hat sich sehr für den Brotsommelier-Kurs interessiert und hat gefragt, ob es ein Buch oder ähnliches zu dem Thema gibt. Und das habe ich ihr schon beantwortet und beantworte das gern hier auch nochmal in aller Öffentlichkeit. Wenn das jemand interessiert, es gibt ein Buch von Bernd Kütscher und Michael Kleiner, das heißt Die Sprache des Brotes, wo es ein bisschen drum geht, wo man, ja, wo drauf eingegangen wird, wie Brot schmecken kann, was man da alles rausschmecken kann. Also so ein bisschen die Inhalte, aber natürlich sehr verkürzt und vereinfacht, die im Sommelierkurs drankommen. Ich glaube, das Buch gibt es nicht mehr, aber gebraucht, denke ich, wird man es noch irgendwo finden im Internet.
Richtig, und zwar das eine Video, was du mir von Bernd kürzlich gezeigt hast, da hat er nämlich auch erzählt, dass es das Buch nicht mehr gibt, aber vielleicht kann man es ja irgendwo gebraucht gut kaufen.
Genau, ja. Also die Sprache des Brotes. Übrigens Bernd Kütscher,
ja.
Einer der Autoren, kommt bald zu uns in den Podcast, das freut mich mega. Er ist der Leiter der Akademie, der Bundesakademie des Deutschen Bäckerhandwerks in Weinheim, war mein Meisterschullehrer, Thema Marketing, Betriebswirtschaft. Und genau, er kommt demnächst zu uns in den Podcast, hat auch spannende Dinge zu erzählen und er hat ein Buch geschrieben über die Sprache des Brotes. Dann haben wir noch zwei ganz regionale Feedbacks, beziehungsweise eins, sorry, aus Tüngenthal, aus Dingelda, sagt man ja bei uns, gell, oder?
Dingelda.
Ums Eck. Ums Eck, genau, nicht weit weg von hier. Und genau, sie hat auch die Susanne hat ein Osterbrot gebacken und hat uns ein Bild geschickt und ja, freut sich jeden Donnerstag und sagt, eine Woche kann ganz schön lang sein und hat unser Osterbrot gebacken. Dann haben wir noch ein letztes Feedback aus dem Sauerland. Wo ist Sauerland genau, David? Weißt du das?
Nee. Keine Ahnung, wo ist Sauerland?
Sorry, jetzt habe ich dir vom falschen Fuß erwischt.
Ja? Nee, aber ich google das.
Ist David, google mal. Entschuldigung, wir wissen nicht ganz genau, wo Sauerland ist. Hoffentlich blamieren wir uns jetzt nicht.
Deshalb sage ich gerade nichts.
Die Stefanie hat uns, alles, was mir jetzt sagen kann, gegen uns verwendet wird. Die Stefanie hat uns geschrieben aus dem Sauerland und sie freut sich auch sehr über unseren Podcast und hat eine Frage zum Osterbrot. Das ist ihr nämlich nicht so gut gelungen. Sie hat die Zutaten zur besseren Glutenentwicklung nach und nach und die Butter zum Schluss untergeknetet. Und der Teig war viel zu weich. Hat beim zweiten Mal dann weniger Milch genommen. Und da war der Teig dann so fest, dass sie dann der Rest doch noch rein hat. Und dann gab es aber Osterflade. Und hat mich jetzt gefragt, ob wir dieses nach und nach tatsächlich auch so machen. Liebe Stefanie, wir machen das Jein zum Teil. Also das mit der Butter am Schluss ist sehr gut, weil der Kleber sich tatsächlich besser entwickelt ohne das viele Fett, ohne die Butter. Das kann man machen. Ich habe in der letzten oder vorletzten Folge, glaube ich, über das Thema Salzzugabe später gesprochen. Vorletzte Folge, Folge 20 zum Thema Grillgebäck. Aber ansonsten tun wir die Zutaten tatsächlich alle direkt rein. Was ich immer empfehle, ist vom Wasser oder von der Milch ein bisschen zurückzuhalten, von der Schüttflüssigkeit, weil einfach jedes Mehl anders ist. Aber ansonsten kommt alles gleich rein und die Butter kann man tatsächlich später unterkneten. Das macht Sinn. Genau, habe ich in dem Rezept aber nicht so vorgesehen. Ja, weil das kennt nicht jeder, das ist manchmal dann ein bisschen unverständlich. Ja. Wir machen das aber tatsächlich. Genau. Und sie hat auch noch ganz kurz zum Thema KitchenAid. Sie hat eine Ankars rum, eine schwedische Knetmaschine und hat sich auch benachteiligt gefühlt bei unserer KitchenAid-Folge, allerdings mit Smiley. Genau.
Hey, das war die Must-Have-Folge, das war doch keine KitchenAid-Folge, ich bitte euch. Also bitte.
Genau.
KitchenAid ist schon geil, aber
also ich habe jetzt, kurzer Ausflug, ich habe jetzt zwei Tage mit dem David seiner KitchenAid geknetet und zwar nicht für die Bäckerei, sondern weil wir Fotos gemacht haben fürs Backbuch. An dieser Stelle nochmal dringende Kaufempfehlung fürs Backbuch, der 15. Juli rauskommt. Ich bin mir jetzt definitiv sicher, dass es super wird.
Ja,
Wir sind wirklich auf der Zielgeraden, wird gerade lektoriert. Total spannend, das mal mitzuerleben und der David macht fleißig Fotos. Und genau, die KitchenAid ist wirklich gut. Ich habe auch von der Ankers rum auch schon viel gehört. Und habe sie aber selber noch nicht verwendet.
Okay, jetzt darf ich schon mal kurz einen Tipp abgeben. Wo ist Sauerland?
Ich denke mal, wo so, kann es nur das Falsche sein? Nordrhein-Westfalen?
Verdammt, ja, richtig.
Gott sei Dank.
Ey, ich habe eher so Richtung Rheinland-Pfalz oder so gedacht. Aber Nordrhein-Westfalen, ja, okay, gut. Also wissen wir das auch.
Okay,
gut. Wieder was gelernt. An dieser Stelle Grüße ins Sauerland.
Absolut, Grüße nach Nordrhein-Westfalen. Ich denke, dass reicht erstmal an Feedbacks. Wir haben jetzt versucht, möglichst viele oder sogar alle hier vorzulesen. Wenn jemand jetzt nicht genannt wurde, haben wir uns trotzdem genauso drüber gefreut. Wenn die Feedback-Anzahl so reichhaltig bleibt, werden wir hier nicht mehr alle vorlesen können. Aber wie gesagt, mir antwortet jedem und jeder, auch wenn es vielleicht eventuell ein bisschen dauern könnte. Ein allerletztes noch von der Alexandra, die wir hier auch schon mal verlesen haben, die uns nochmal geschrieben hat.
Wirklich Alexandra?
Wirklich Alexandra okay. Und nicht Katharina. Also ja. Alexandra, vielen Dank nochmal für deinen Hinweis. Sie war in Herrenberg bei meiner ehemaligen Bäckerei, wo ich geschafft habe, beim Bäcker Bayer, beim Jochen. Und was hat sie da gesehen? Eine Butterbrezel-Spritzmaschine.
Und
hat natürlich direkt die Synapse zu uns gehabt.
Wir erzielen Wirkung, ich merke schon.
Meinst du, der hat die Butterbrezel-Spritzmaschine bei uns im Podcast?
Ich gehe einfach mal schwer davon aus, dass der Jochen ein treuer Hörer unseres Podcastes ist.
Müssen wir mal fragen.
Ja, auf jeden Fall. Cool. Wir haben die letzten 2 Tage haben wir uns gesehen und wir haben Fotos gemacht fürs Backbuch. Absolut. 2 von 8 wahrscheinlich Fototagen. Ja. Aber es geht gut voran. Wir haben echt coole Bilder und ich denke, das Buch wird dann auch wirklich zum einen geile Rezepte drin, zum anderen wird es gut erklärt. Ich glaube, das ist wirklich für jedermann gut geeignet. Also ich denke.
Absolut. Also das soll jetzt hier kein Werbeblock sein, aber eigentlich schon.
Eigentlich schon, ja.
Nee, also am 15. Juli kommt es raus. Ich werde immer öfters gefragt, wann das Buch rauskommt. Kostet 25 Euro. Erscheint im Molino Verlag in Schwäbisch Hall. Unser Verleger Matthias Slunicek, Dr. Matthias Slunicek, wird Anfang Juli hier auch zu Gast sein in unserem Podcast, kurz bevor das Buch rauskommt. Ich von meiner Seite kann sagen, der David und ich hattet vor 15 Jahren wahrscheinlich, oder David hatte die Idee, lass uns doch ein Backbuch machen. Und daraus ist dann nichts Worte. Ich weiß eigentlich auch nicht warum. Da waren wir halt irgendwie noch so
jung und naiv.
Jung und naiv, genau.
Ja, wir waren jung und naiv.
Jetzt erst durch unseren tollen Verleger Matthias haben wir die Chance, das nachzuholen und ein Buch zu schreiben. Ein Backbuch zu schreiben ist wirklich was total Spannendes, was extrem Aufwendiges. Ich habe es total unterschätzt, muss ich zugeben. Aber ja, einfach jetzt zu sehen, wie es ich habe das Skript weggeschickt und es geht so seinen Gang. Und es wird tatsächlich ein Buch aus dem endlos Word-Dokument, das ich da geschrieben habe, zusammen mit meiner lieben Mitarbeiterin Renate, die mich unterstützt hat. Und jetzt noch die Fotos dazu, das wird mega. Also
Auf jeden Fall.
Ist übrigens ja schon unser 3. Fototag. Wir haben ja schon einen Fototag nur fürs Titelfoto.
Stimmt.
Also bis man überhaupt mal ein Foto hat, bis man mal weiß, wie das Titelfoto aussehen soll und bis man das dann auch noch hat und das auch noch nicht gestellt aussieht.
Ja, also ich glaube, wenn man es in Tage, Stunde rechnet, das kann ich gar nicht machen. Ja. Also ich glaube, du hast schon unendliche Stunde und Tage verbracht mit den Rezepten, mit dem Schreiben. Jetzt wird man noch eine Flut an Fotos machen. Also ein Buch braucht halt einfach viele Fotos. Ich meine, klar, der Aufwand ist enorm, aber auch halt total geil. Also so ein fertiges Buch, mega.
Also ich freue mich, ich stelle mir immer so den Moment vor, wenn die Palette, oder keine Ahnung, ob es eine Palette ist, oder ich stelle mir es halt so vor, die Palette auf den Hof rollt mit der Lieferung von unseren Büchern, wird er wahrscheinlich nicht zu mir kommen, ich kriege da nur die 100 Exemplare, die ich verkaufe oder so, keine Ahnung, aber so stelle ich es mir halt vor, wie das dann ist, so den Karton aufzuschneiden, das Buch rauszuholen. Ich glaube, da mache ich so ein Unboxing-Video.
Auf jeden Fall, ja,
klar. Und stoße mit der Renate an und hoffe, dass wir an dem Tag einfach happy sind, dass alles gut gegangen ist und macht echt Laune.
Mega cool. Also ich freue mich auch schon drauf, ich kann es kaum erwarten. Es ist noch viel Arbeit bis dahin, aber es wird wunderschön.
Ich brauche ja bei so Projekten immer so ein bisschen ein Endziel. Ja. Und ich habe witzigerweise, das werde ich in der Folge mit Matthias noch eingehender wahrscheinlich erzählen, mit der Danksagung begonnen.
Okay, geil.
Ja, weil ich brauche das so ein bisschen, wie ist das dann, wenn es fertig ist? Ja. Natürlich hat sich die Danksagung noch mal ein bisschen verändert bis jetzt, aber man weiß ja schon ungefähr, wer mit wem er zusammenarbeiten wird und wie es wird. Und das war echt witzig. Also das war für mich das Einfachste, irgendwie zu schreiben.
Du, ist schon geil. Ja, mega, cool.
Erst dann kamen die Rezepte und Geschichten und so weiter.
Ja gut, weißt du, so, klar, gerade bei so einem großen Projekt, du hast ja letztens auch schon gesagt, das ist wie so eine Dauerlast, die auf deine Schulter sitzt. Und wenn das dann mal endlich weg ist, ist halt schon ein geiles Gefühl. Und klar, da hilft eine Deadline ungemein, dass man einfach
Der Matthias hat schon gesagt, Autoren brauchen immer eine Deadline, weil sonst wird es nie was. Und das ist, glaube ich, auch so. Ja. Und das Krasse ist für mich halt dieses, für uns ist vieles so selbstverständlich, das fällt mir immer schwer beim Rezepte ausschreiben. Mhm. Man muss ja wirklich jeden Schritt auch erklären, am besten noch mit Fotos, so machen wir es jetzt ja auch, weil für uns ist vieles so selbstverständlich.
Klar.
Aber das ist halt natürlich für den Hobbybäcker, der es nicht jeden Tag mit der Materie zu tun hat, nicht selbstverständlich. Und ich habe dann auch so Sachen drin gehabt, wie zum Beispiel den Teig ins Kühlhaus stellen. Mhm. Und ich habe es schon mal jemandem zum Korrigieren gehabt, der natürlich hingeschrieben, ich habe daheim kein Kühlhaus. Ja. Ich weiß nicht, ob du eins daheim hast. Ist verrückt, aber solche Kleinigkeiten sind dann tatsächlich die Stolpersteine, über die man fallen kann.
Ja klar, du musst halt immer aus der Brille des Hobbybäckers oder aus der Hausfrau oder was auch immer gucken und sage, okay, ich habe das halt nicht daheim. Das war ja auch das, was ich jetzt beim Foto machen immer gesagt habe, hey, können wir mal bitte eine haushaltsübliche Schüssel bringen und nicht so ein riesen Droge, wo ihr da halt verwendet. Klar, aber das ist halt eine große Herausforderung.
Vom Wellholz angefangen, das will ich nicht ganz haushaltskonform schon da wieder.
Das müsst ihr euch vorstellen, dann machen wir ein Foto und der Ingmar bringt halt Wellholz daher, wo ich dachte, ja super, ey, das ist ein Baumstamm, ja. Also, bring einfach ein ganz normales haushaltsübliches Wellholz. Aber wir haben es hingekriegt von dem her.
Der Profi-Hobbybäcker nimmt ja eh kein Wellholz, sondern eine Flasche.
Okay, ja gut. Ja. Wunderbar, wir haben heute auch ein Thema.
Ja.
Und zwar wollen wir einfach mal in die unterschiedliche Kategorien einsteigen. Etappe, wo du mit dank deines Bäckersberufs denn schon überall warst. Weil da gibt es nämlich jede Menge zu erzählen und jede Menge zu erreichen auch tatsächlich. Und das allerkrasseste, glaube ich, würde ich fast schon sagen, war doch die Bäckermeisterschaft, oder?
Genau, also ich habe 2012, oder wir haben ja vor einige Wochen mal auch eine Folge gemacht über das Thema der Beruf Bäcker. Und wir, genau, wie der David gerade schon richtig gesagt hat, wollen wir halt ein bisschen drauf eingehen, was gibt es da noch alles so, außer das täglich in der Backstube stehen. Genau, und ich habe 2012 mit einem Kollege von mir, der mit mir zusammen auf der Meisterschule war, Raphael Springmann, Grüße an dieser Stelle nach Schenkerzell in Schwarzwald. Wir waren zusammen auf der Meisterschule 2007 und wir haben uns 2012 zur deutschen Meisterschaft der Bäckermeister angemeldet.
Und was es nicht alles gibt, oder?
Was es nicht alles gibt, tatsächlich, ja. Genau. Von was gibt es eigentlich keine Meisterschaften? Gell? Also es gibt Barbecue-Meisterschaften, wie wir letzte Woche gehört haben. Und es gibt natürlich auch die deutsche Meisterschaft der Bäckermeister.
Mhm. Erzähl mal bitte, wo findet die statt?
Die findet normalerweise in Nicht-Corona-Zeiten auf der IBA in München statt. Das ist die internationale Bäckerausstellung, die dort immer stattfindet. Und auf Drängen meiner lieben Frau Tanja haben wir uns damals dort angemeldet.
Okay.
Haben wir dann natürlich auch richtig Bock drauf gehabt. Dann gab es erst einen Vorentscheid in München an der Akademie des Deutschen Bäckerhandwerks in Locham, in München-Locham. Und dort sind wir als dann auch immer Zweierteams gegeneinander antreten. Und dort sind wir als bester Zweitplatzierter dann weitergekommen. Also wir haben diesen Vorentscheid nicht gewonnen. Aber es gab, glaube ich, 4 Vorentscheide, 4 Wochenende. Immer verschiedene Standorte in Weinheim, in Dresden, in München, glaube ich, in Stuttgart. Und wir sind als bester Zweitplatzierter dann auf das Finale, auf die Finalrunde nominiert wurde nach München auf die IBA.
Und da hat man dann, glaube ich, einen Tag Zeit?
Genau, man hat einen Tag Zeit. Man hat aber auch einen Vorbereitungstag. Ich glaube, da hat man 2 Stunden Zeit gehabt, samstags, wo man einfach Sauerteig ansetzen kann, Füllungen kochen kann, vorbereitende Tätigkeiten einfach machen kann, nur nichts produzieren, also es darf noch nichts gebacken werden. Und am zweiten Tag haben wir dann gebacken wie die Weltmeister. Und genau, das war der Sonntag, ganze Familie angerückt.
Ja.
Da waren wir dann wie in so einem Käfig, also quasi so Glasfront, jeder konnte zugucken, 4 Teams nebeneinander, getrennt natürlich, also wir haben die anderen nicht gesehen.
Ja.
Und genau, dann haben wir da losgelegt.
Was musstet ihr da alles machen?
Alles Mögliche. Ich glaube, es waren insgesamt 8 Kategorien. Das Ganze hatte auch ein Thema. Das Thema war damals deutsche Brotkultur. Da mussten wir zum einen, also der Mittelpunkt nachher von der Präsentation war eine Brotskulptur, Schaustück, wie auch immer, zu dem Thema deutsche Brotkultur. Und dann eben verschiedene Produktkategorien noch, also Brötchen, Brot, Snacks, Desserts, Feingebäck, genau.
Okay. Ich hasse Schaugebäcke. Ich finde Schaugebäcke.
Ja, ich auch. Das ist halt so ein bisschen brotlose Kunst im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Und das hat sich auch ziemlich gewandelt. Also früher hat man, ich weiß nicht, ob du es noch kennst, eine Gesellenprüfung musste man ja auch Schaustücke
machen. Auch machen, ja.
So eine Harfe, so eine geflochtene und
Ja, genau.
Da hat sich aber ziemlich viel weiterentwickelt. Also heutzutage machen die eigentlich keine so geflochtene Schaustücke mehr, sondern man spricht eigentlich auch von Brotskulpturen. Das ist schon cool, wenn man das kann. Das sieht auch echt mega aus.
Ja.
Also wir haben da auch mit, das musste aber alles essbar sein. Also das war die Vorgabe.
Ah, okay.
Also man kann ja nicht irgendwie mit Sekundenkleber oder sowas zusammenkleben.
Ja.
Wir haben dann mein ehemaliger Chef, der Jochen Bayer, hat mir da ein bisschen geholfen. Wir haben so einen Sirup gekocht, der dann quasi, wenn er ausgehärtet ist, oder wenn er kalt wurde, ausgehärtet ist. Damit haben wir das alles zusammengeklebt, so in Wertzuckersirup. Hatte dann so Eisspray, damit das praktisch schnell runterkühlt und fest wird. Also es war, es ist nicht meine Welt. Es war aber trotzdem spannend, das einfach mal zu sehen. Wir haben dann so ein riesen Brot gemacht. Und der Jochen hat uns da ziemlich geholfen. Oder halt Tipps gegeben im Vorfeld, sag ich mal. Und genau, und dann war die Jury, bestand aus der deutschen Bäcker-Nationalmannschaft. Also es gibt tatsächlich eine Nationalmannschaft der Bäcker, die dann wiederum auf europäische Meisterschaften, Weltmeisterschaften geht und so. Die waren die Jury und die Gewinner waren dann auch quasi automatisch Mitglieder in der Bäcker-Nationalmannschaft.
Okay.
Genau, also das war, aber auch mega Zeitdruck. Also ich glaube 8 Stunden hatte man Zeit und wie gesagt, eine Vielfalt an Gebäcke musste gebacken werden, alles noch präsentiert werden. Witzigerweise hat uns noch ein Team vom SWR in der Zeit begleitet. Das Video findet man heute noch auf YouTube. Da habe ich am Schluss eine kurze Verbalentgleisung.
Stimmt, ja, genau, stimmt.
Ja, die Reporterin hat aber auch so fies gefragt, weil ich war echt enttäuscht. Also ich habe so ein bisschen auf der zweiten Platz gekauft. Mir wurde Dritter im Endeffekt von 4.
Ja.
Also immerhin Bronze. Ich habe hab die Medaille und den Pokal noch daheim. Könnte man eigentlich fotografieren fürs Buch.
Stimmt, sollte man nochmal fotografieren
fürs Buch. Also steht irgendwo bei uns im Wohnzimmer. Und die Reporterin fragt mich so am Schluss und jetzt seid ihr aber schon ein bisschen enttäuscht, oder? Und so richtig, weißt du, so richtig, und ich dann so, ja, mich kotzt an.
Stimmt.
Vor laufender Kamera. Genau, also das Video, können wir gerne den Link vielleicht in die Shownotes packen, oder?
Auf jeden Fall, ja, stimmt. Und, immer so verbale Entgleisung live im Fernsehen.
Das Wahnsinn, kam dann in der Landesschau, es war zum Glück nicht live, aber ich konnte es nicht mehr zurücknehmen.
Ja.
Hab's dann aber, hab dann gemerkt, dass ich ein bisschen zurückrudern muss und hab's, glaube ich, ganz charmant gelöst. Aber das war schon eine tolle Erfahrung, auch dann begleitet zu werden von so einem Fernsehteam.
Ja.
Und das Interessante ist ja beim Fernsehen, die wollen ja immer eine Story. Also einfach zwei Jungs, die da backen, das ist einfach langweilig.
Ja.
Die braucht den Spannungsbogen. Und dann war halt das große Thema das Schaustück. Mir hatte da so ganz fragile Deko-Elemente, so eine Teigrolle.
Ja.
Und das hat nicht richtig funktioniert. Und das war halt ein gefundenes Fresse fürs Fernsehen. Dann haben die gesagt, das schlachten wir jetzt richtig aus. So, es ist mehr oder weniger so, es klappt nicht und kurz vor Schluss klappt es dann doch. So ein bisschen, wenn man mal aufpasst, ist es oft so in so Berichte.
Jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich an das Ding, oder? Das war ja hochdramatisch aufgearbeitet. Ja. Also,
es war tatsächlich auch so, dass es erst nicht funktioniert hat, aber es war jetzt kein riese Ding. Also wir haben es einfach nochmal backen und dann war es gut.
Ja.
Aber interessanterweise ist es oft so bei solchen Berichten immer so, dass man halt sich da drauf stürzt und so, reicht die Zeit. Und es war auch wirklich dann knapp, aber das war ganz interessant. Mhm. Genau, also das war schon, war eine tolle Erfahrung.
Witzig, okay, geil. Ja, aber so ist es halt Fernsehen, so sind die Medien generell erstmal dramatisch. Absolut, es muss richtig dramatisch sein.
Das ist langweilig.
Aber schaut euch an, die Entgleisung von Ingmar ist sehr, sehr witzig, sehr, sehr, sehr sehenswert.
Gewonnen haben damals übrigens die Wild Bakers, die sind im einen oder anderen bestimmt auch ein Begriff, sind relativ bekannt, aber inzwischen auch in der Hobbybäcker-Szene, haben auch mehrere Bücher schon geschrieben, Fernsehsendungen gemacht. Jörg Schmid, Johannes Hirt. Genau, die haben damals den ersten Platz gemacht und ja, das war schon gut, was die gemacht haben.
Aber so deutsche Nationalmannschaft der Bäcker, das ist halt schon auch zeitintensiv, oder?
Ja, also ich finde es super, dass es sowas gibt. Die machen auch total spannende Sachen. Die gehen auch am Tag des Deutschen Brotes immer auch in den Bundestag. Und da erlebt man, denke ich, viel. Mhm. Aber natürlich ist es mega zeitintensiv. Also die Wettbewerbe, auf die Wettbewerbe zu fahren, ist das eine. Aber die Vorbereitung, das Training ist das andere.
Ja.
Das, das muss man wirklich sich aus die Rippe schneiden, die Zeit. Mhm. Aber natürlich auch toll. Ich habe es nie in Nationalmannschaft gebracht, aber macht ja nichts.
Ja, ist okay. Also ich meine, Gott, kann ja nicht jeder Nationalspieler sein. Ich war auch so schon übrigens im Bundestag. So.
Ohne, als Besucher?
Eine Woche lang tatsächlich. Eine Woche lang durfte ich den Abgeordneten begleiten.
Ey.
Und jetzt kommt die Hammer-Story. Also von der Wirtschaftsseniore aus war das. So ein Know-how-Transfer heißt das. Wirtschaft und Politik, sich austausche. Okay. Und eines der großen Highlights war das Gruppenfoto mit Angela Merkel.
Echt?
Ja, und da stehen jetzt auf der Treppe vor dem Bundestag stehen halt 300 Leute. Und ich dachte, ja, irgendwo stehe ich halt, ja, so keine Ahnung. Ja, die steht halt vorne durch das ganze Ende irgendwo. Und ich stehe da halt irgendwann so und dann kam irgendwann ihr Fotograf. Also wir wurden erst eine halbe Stunde hingestellt. Ja, du kommst hier hin, du da. Und dann irgendwann kommt der Fotograf von ihr und der stellt alles nochmal komplett um. Und irgendwann stand die komplett vorne. Und irgendwann sagt der so, ja, und dann Frau Merkel steht dann genau hier. Und ich denke so, das ist direkt vor mir. Also direkt vor mir. Geil. Und dann kam die wirklich, zack, auf uns zu, stellt sich direkt vor mich hin. Also ich hätte so meine Hand auf ihre Schulter legen können.
Wahrscheinlich wäre geiles Foto gewesen, aber dann wäre gleich Security.
Wahrscheinlich wäre die dann zu Boden gegangen, aber das war mein Ausflug in den Bundestag und meine direkte Nähe zur Bundeskanzlerin. Also ich habe einen direkten Draht zu ihr. Zumindest im Bruchteil von den 2 Minuten, wo wir das Foto gemacht haben.
Also das Foto kommt auch in die Shownotes.
Ja,
jetzt habe ich gedacht, ja. Du sagst irgendwie, der Fotograf hat dich rausgerufen, du durftest das Foto machen.
Nee, ich durfte einfach nur neben der Frau Merkel glänzen.
Ja, ist doch auch was.
Ja, schön, oder? Also, Das war mein Ausflug
zum… Story kannte ich noch nicht.
Ja, hier erfährt man Neues. Gut, das war mein kleiner Ausflug nach Berlin und jetzt haben wir hier als nächstes zwischendrin, zwischen der Meisterschaft und… dem nächsten Step hast du dann ja noch eine Firma gegründet und die wurde dann 2016 mit dem Handwerker-Top-Gründerpreis ausgezeichnet.
Mhm. Also das war auch was Spannendes und Cooles und finde ich auch cool, dass sowas gemacht wird. Da ging es damals um das Thema Gründungskonzepte und genau, wir sind Top-Gründer im Handwerk 2016 geworden. Das war veranstaltet von verschiedenen Firmen, haben den Preis eben ausgerufen, Signale Duna, Wirt und so weiter. Und genau, vom Handwerk Magazin. Und genau, und dann haben wir uns da beworben und dann wurde verschiedene Kategorien einfach beurteilt. Nachhaltigkeit, wirtschaftlicher Erfolg, was macht man für Ausbildung, also was tut man für die Ausbildung an sich, also investiert man viel in Azubis. Solche Geschichten und ja, dann sind wir da ins Finale gekommen, sind nach Berlin eingeladen worden, ins Haus der Wirtschaft und das war cool. Ich kann mich noch an einen Telefonanruf erinnern vom Chefredakteur vom Handwerkmagazin, der mich angerufen hat und gesagt hat, Herr Grimmer, Sie sind eingeladen nach Berlin, Sie sind unter die Top 3.
Oh ja, das ist schon cool.
Das war schon geil. Ja. Da habe ich gerade meinen Mittagsschlaf gemacht, da hat meine Frau mich geweckt, aber das war mir sowieso ein Wurscht hinterher.
Ja.
Ich wollte auch nicht mehr schlafen, das war echt richtig cool. Sehr cooles Erlebnis.
Deutschlandweit, gell?
Deutschlandweit.
Top 3 in Deutschland.
Ja, okay, genau. Krass. Dann war klar, wir sind unter die Top 3 in Deutschland. Mhm. Sind nach Berlin gefahren, kamen zu spät.
Echt jetzt?
Doch.
Okay.
Weil wir waren total pünktlich und wir sind in Berlin, ich weiß nicht, 2 Stunden hat es gedauert, bis wir durch die Stadt durch waren und dann an einem Haus des Handwerks waren. Und es war nicht klar, sind wir erster, zweiter oder dritter.
Ja.
Dann haben wir erstmal ein paar Fotos gemacht, haben die andere Preisträger kennengelernt. Das war ein Chocolatier, witzigerweise.
Mhm. Kevin Kugel.
Aus Sintelfinger, damals noch aus Nufringen. Ja. Und ein Tischler aus Nordrhein-Westfalen, glaube ich, Holste. Und gut, dann haben wir gedacht, okay, der Kevin Kugel, der war damals schon viel in SWR-Fernsehen, Kaffee oder Tee. Ja, der wird's Renner machen. So war mein Eindruck eigentlich. Ja. Und witzigerweise war unser Laudator der Norbert Heckmann. Das ist der,
ich kenne ihn nicht.
Von der Firma Wirt, die ja nicht weit weg entfernt ist von uns, der, wie sagt man denn?
Prokurist.
Genau,
Prokurist.
Ja, sag's doch früher
mal. Das Blaue gerade jetzt, okay, aber gut.
Genau, also einer der ganz hohen Tiere bei der Firma Wirt.
Ja.
Und er hat sich dann mir vorgestellt an dem Abend, hat gesagt, ich werde die Laudatio nochmal für Sie halten und er hatte mir erzählt, er war schon bei uns im Laden, weil man muss dazu sagen, also jetzt muss ich ein bisschen ausholen, ich hoffe, es wird jetzt nicht zu langweilig, Schwäbisch Hall hat einen eigenen Flughafen, den Wirt Airport und er ist mit dem Flugzeug von Schwäbisch Hall nach Berlin geflogen, während wir mit dem Auto unterwegs waren. Dass er auch nach Berlin fliegt, habe ihn ja gar nicht gekannt. Und er hatte mir erzählt, er war quasi auf dem Weg, weil Künzelsau zum Flughafen liegt unsere Bäckerei. War er einkaufen und war sehr angenehm überrascht und angetan von unserer Verkäuferin, von unserer Auslage. Und was ich alles erst hinterher erfahren habe, es war ja nicht klar, wer hat gewonnen. Mhm. Und er hat dann einfach ein schwungsüßes Stückle eingekauft und hat den Mitarbeiter am Flughafen die Gäppe und hat gesagt, ich fliege jetzt nach Berlin und übergebe ihm Ingmar Grimmer den Top-Gründerpreis. Testet mal bitte, ob das Zeug was taugt und gebt mir Bescheid über Handy, ob das Sach gut ist.
Ja.
Und die haben das natürlich alle schon kannt. Herr Grimmer ist gut, das wissen wir.
Ja.
Und witzigerweise habe ich hinterher erfahren, dass er sich im Laden verplappert hat, weil er hat dann, als er rausgegangen ist, gesagt, das war jetzt sehr angenehm, vielen Dank, Frau Wirt, also unsere Mitarbeiterin heißt auch Wirt, aber mit I, bin ich froh, dass Ihr Chef das Ding gewonnen hat. Dann hat ich den angeguckt und hat gesagt, wie bitte? Oh, ich habe nichts gesagt. Aber mir wusste das ja alles nicht, die haben uns auch nichts gesagt. Mein Vater hat es dann mitgekriegt, der wollte mich direkt anrufen, meine Mutter hat es ihm verboten.
Geil.
Und ich wusste das alles erst hinterher und genau, er hat sich mir dann vorgestellt und das war eine ganz, ganz tolle Laudatio, die er gehalten hat. Mhm. Und dann ging es von hinten los, Platz Nummer 3 war dann die Tischlerei Holste, Platz Nummer 2 war der Chocolatier Kevin Kugel und dann war klar, wir sind Erster. Mhm. Das hat uns natürlich mega gefreut, so eine bundesweite Aufmerksamkeit, so eine Wertschätzung für so ein, ich sag mal, klassischen Beruf. Mhm. Chocolatier, das war auch total spannend oder ist total spannend, was der macht. Bäcker ist ja erstmal was ganz Normales. Aber trotzdem diese Wertschätzung zu erfahren, das war echt mega. Mhm. Es war ein toller Abend in Berlin. Wir haben eine mega coole Verkostung dann noch gehabt von Kumpel und Keule, von der sehr bekannten Metzgerei auch aus Berlin, Markthalle 9. War cool. Geil. Dann sind wir home und haben die 10.000 Euro Preisgeld, von denen man übrigens erstmal die Hälfte an Steuern abdrücken muss. Gell, das hat mir auch schon mal angekotzt. Gell,
ja, Preisgeld ist steuerpflichtig. Weg.
Ja, das ist eine sonstige Einnahme.
Ah nee, oder?
Habe erstmal einen Steuerberater angerufen, wie ist das? Und dann hat er gesagt, ja, also bei aller Freude, die Hälfte ist erstmal weg. Habe ich mich gefragt, wie das ist. Also zum Beispiel, wer Millionär, gell? Wie ist das
ja,
da?
Ja.
Weiß ich nicht, keine Ahnung, vielleicht weiß das einer unserer Hörerinnen und Hörer. Ja. Aber die Hälfte blieb trotzdem übrig. Wir haben erstmal eine zünftige Backstube-Party gemacht.
Sehr gut.
Mit mobiler Cocktailbar, ich weiß gar nicht mehr. War auf jeden Fall ein feuchtfröhlicher Abend, ein paar Wochen später. Und
sehr gut.
Unser Team hat uns mega toll vertreten. Und die wussten dann ja schon alle, dass wir den ersten Platz gemacht haben. Und als wir heimgekommen sind, war dann ein Plakat an der Bürotür gehängt. Glückwunsch zum ersten Platz. Und das war ein Preis, den ich unserem ganzen Team gewidmet habe.
Sehr schön. Ja. Wow, ich habe übrigens auch eine Geschichte mit Kevin Kugel. Und zwar, wir haben ja alle im gleichen Jahr gegründet, Kevin Kugel auch, 2014.
Okay.
Und bei der Handwerkskammer Baden-Württemberg gab es auch so Gründer des Monats. So jeden Monat wurde da ein Gründer. Und ich wurde im August zum Gründer des Monats gekürt. Und Kevin Kugel dann irgendwann in 2014. Und dann gab es, am Ende vom Jahr gab es aus alle Gründer des Monats einen Gründer des Jahres. Und da wurde abgestimmt. Und das war so eine Online-Abstimmung. Und du konntest ganz genau den Fortschritt sehen, wer vorne liegt. Und Kevin und Kugel und ich haben uns zum Schluss da so ein Battle geliefert, weißt du, und Abstimmung. Echt? Und es war wirklich, ich glaube, Kevin Kugel hat zum letzten mit 4 Stimmen mehr gewonnen. Also. Aha, und dann war er Gründer des Jahres in Baden-Württemberg. Aber das war echt witzig. Und seitdem kenne ich halt Kevin Kugel so, kennne würde ich jetzt nicht sagen, aber ich weiß halt, wer es ist. Von dem her haben wir da auch eine kleine gemeinsame Geschichte.
Habt ihr euch kennengelernt dann, oder?
Nee, ich habe danach nur geschrieben, weil das war die letzten 2 Tage von der Abstimmung war er mal vorne und dann war ich wieder vorne, dann war er wieder vorne und das war wirklich so eigentlich fast schon ein Fotofinish. Und ich habe dann danach einfach nur, hey, herzlichen Glückwunsch, hat mich total gefreut, gegen dich antreten zu dürfen. war spannend.
Ja, aber ich habe auch 2014 gegründet, warum war ich da nicht mit dabei?
Ich weiß nicht, du hattest den gleichen Handwerkskammerberater wie ich. Ich weiß nicht, warum der
das vielen dir Dank, den Namen sagt man jetzt hier nicht.
Ja, vielen Dank an dieser Stelle.
Nee, ich war zufrieden mit dem Top-Gründerpreis. Ja. Alles gut.
Ja, ich meine, beim Ding gab es ja auch kein Preisgeld.
Prestige, Ruhm und Ehre.
Ruhm und Ehre. So, und dann hast du nochmal was gewonnen. Du räumst hier ab.
Ja, ich habe abgeräumt. Das ist wieder eine Weile her, gell?
Ja, gut, ich meine, jetzt machst du Backbuch und hast einen Podcast. Ist auch nicht schlecht, würde ich sagen.
Der ist noch nicht preisgekrönt. Jetzt wäre mal ein Medienpreis dran.
Gestern Abend habe ich im Fernsehen gehört, dass es den Deutschen Podcast-Preis gibt. Da müssen wir uns irgendwann mal bewerben. Das wäre cool. Das ist allerdings ein Hörerpreis. Ich glaube, da müssen wir uns Hörer vorschlagen.
Also
falls man
ran an die Taschen, ran an die Hörer.
Ran an die Taste und uns mal vorschlage hier.
Pack mal in die Shownotes den Link.
Auf jeden Fall, genau. Dann hast du noch den KfW Award abgestaubt.
Genau, KfW ist die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die ja so Förderkredite auch macht und so weiter. Und das war tatsächlich ein Jahr später, 2017.
Ja.
Im Wirtschaftsministerium in Berlin, das war cool. Leider hat der Wirtschaftsminister, ich weiß gar nicht, wer das damals war, Altmaier vielleicht? Nee, der ist jetzt. Gabriel, glaube ich.
Oh, das kann sein.
Das war da, wo Gabriel zum Außenminister dann noch wurde, kurz vor Ende der Legislatur oder relativ am Schluss. Aber war trotzdem mega spannend, auch mal das Wirtschaftsministerium von Ihnen zu sehen und auch wie das abgesichert ist. Genau, aufgrund der Top-Gründer-Preisauszeichnung 2016 wurde mir 2017 für den KfW Award nominiert und haben auch den ersten Platz bundeslandweit abgelegt von Baden-Württemberg und durfte dann auch nach Berlin. Und da wurde dann der Bundessieger quasi gekürt. Mhm. Und ja, da durfte ich dann auf Bühne und habe unser Konzept vorgestellt. Und gewonnen haben wir da aber nicht. Gewonnen hat da ein total spannender Unternehmer, der Graspapier herstellt. Mhm. Also Papier aus Gras.
Ja.
Fand ich total interessant. Genau.
Mega cool. Geil.
Gab kein Preisgeld leider, aber war cool. Also wirklich auch das Wochenende in Berlin. Wir durften dann auch, wir hätten da in der Bundestag dürfen am nächsten Tag noch. Also wir haben da ganzes Wochenende in Berlin dann verbracht. Und ich habe verpennt, uns anzumelden. Wir hätten uns anmelden müssen.
Okay, ja.
Aber du, das war total egal, weil wir haben trotzdem den Tag in Berlin genossen und war schön.
Aber weil du das gerade sagst, ich finde wirklich, jeder sollte mal den Bundestag besuchen. Das ist wirklich krass. Also das ist wirklich echt eine Erfahrung. Und ich habe seit der Woche habe ich eine ganz andere Wertschätzung für unsere Demokratie, die wir haben. Ja. Also ich finde das wirklich was ganz, ganz Tolles. Wir sind ja total unpolitisch hier drin, aber trotzdem fand ich es wirklich eine schöne Erfahrung, das mal zu sehen und mitzuerleben, wie sowas dann abläuft. Also wirklich ganz, ganz toll.
Kann ich mir vorstellen, absolut.
Übrigens war Sigmar Gabriel, war Finanzminister, Wirtschaftsminister zu der Zeit, genau.
Was ich noch geschwind einstreuen will vielleicht, wir wollen hier nicht uns jetzt auf die Schulter klopfen und sagen, was wir schon alles Tolles erreicht haben, sondern ich will, mein Anliegen ist einfach rüberzubringen, was man erreichen kann, sondern was man auch erleben kann, was man von der Wertschätzung auch erfahren kann. Und das finde ich super. Und vielen Dank auch an alle, die solche Preise auch machen, die solche Preise ermöglichen, die sich da ins Zeug legen. Ich meine, Wirt hätte es nicht nötig, sowas zu sponsern. Ja. Aber das gibt einfach eine unheimliche Wertschätzung auch für unser sehr bodenständiges Handwerk, sage ich mal. Und auch an alle junge Leute, die da draußen sind. Es gibt wirklich tolle Geschichten, tolle Möglichkeiten, Dinge zu erleben, Sachen zu erreichen. Und das ist so ein bisschen die Intention.
Genau, also ich kann es nur noch kurz zusammenfassen. Wir machen jetzt solche Folgen nicht aus dem Grund, um zu sagen, wie geil das wir sind, das wissen wir. Nein, das machen wir überhaupt nicht. Aber uns geht es darum zu zeigen, der Beruf, der tatsächlich jahrelang ja auch in einem schlechten Bild stand, ein bisschen in Verrufung gerade ist, weil scheiß Arbeitszeit, Bäcker muss man nichts drauf haben, bla bla bla. Finde mir es ganz cool zu zeigen, was es denn alles für Möglichkeiten gibt. Die Möglichkeiten sind grenzenlos, es gibt coole Preise, es gibt Meisterschaften, es gibt Nationalmannschaften, es gibt. Und genau darum geht es uns hier, das zu zeigen. Hier geht es in keiner Weise darum zu zeigen, was für geile Typen das wir sind, beziehungsweise du. Genau, das ist unsere Absolut. Intention und das wollten wir nur noch mal kurz, bevor wir jetzt einen richtigen Shitstorm kriegen, wollten wir das nochmal loswerden. Und da kommen wir schon zum nächsten Thema. Es gab nämlich mal eine Fernsehsendung im ZDF, die hieß Deutschlands bester Bäcker. Mhm. Und in der ersten Staffel, wer war Vertreter? Der Ingmar natürlich, klar.
Ist ja klar, Deutschlands bester Bäcker. Die wurde ja nach mir benannt.
Nee, Spaß. Aber das war die erste Staffel und gibt es die überhaupt noch?
Nee, die gab es zwei Staffeln. Okay. Und es war auch, also der Titel ist natürlich sehr irreführend, weil es gab damals wahrscheinlich so 12.000 Bäckereien. Und man konnte da als Kunde einfach Bäckerei melden, man konnte sich auch selber melden und dann wurde ausgewählt. Also mir wurde da als eine von, ich glaube, über 1000 Bäckereien, die sich beworben haben, ausgewählt. 72 kamen letztendlich in die Staffel und da kam schon ein Redakteur und hat sich das vorher alles angeguckt. Mir hatte halt auch eine spannende Story, gerade erst gegründet und so weiter. Aber das waren jetzt, also ich behaupte jetzt einfach mal ganz frech, das waren jetzt nicht die 72 besten Betriebe in Deutschland, weil das ist unmöglich, das so in so kurzer Zeit einfach festzulegen, wer sind die 72 besten Betriebe, beziehungsweise wer legt überhaupt die Kriterien fest und so weiter. Und zwar trotzdem war es cool, dass wir da mit drin waren.
Ja.
Es war die erste Staffel. Mein Ex-Chef Jochen Bayer war in der Jury und auch Bernd Kütscher, der demnächst im Podcast ist. Die haben aber mit der Auswahl gar nichts zu tun gehabt. Das hat tatsächlich die Produktionsfirma ausgewählt. Und genau, und dann war ja der Oberjuror war ja Johann Lafer. Genau, wer die Sendung gesehen hat, der weiß es wahrscheinlich auch noch. Da gab es dann zwei Staffeln nacheinander. Die zweite war etwas größer mit mehr Betriebe. Genau, und dann waren wir die allererste Bäckerei, die überhaupt gedreht wurde.
Ach, okay.
Ja, das war dann ganz witzig, aber auch anstrengend. Da kam dann eine ganze Delegation an Kameraleute, Tontechniker und sonstige Mitarbeiter. Ich glaube, 15 Leute sind da schon in den Backstub geschwärmt und haben alles erstmal abgeklebt, also alle Maschinennamen abgeklebt, alle, dass halt keine Schleichwerbung irgendwo entstehen kann. Und also so ein Fernsehdreh, für dich ist das jetzt vielleicht nicht so besonders wie für mich. Für uns war es schon was Besonderes, so ein Fernsehdreh mal mitzumachen. Ich glaube, 8 Stunden oder so war gar nichts, was wir da drehten. Und wir hatten halt alle die Nachtschicht vorher ja gemacht.
Ja, klar.
Wir waren damals ein kleines Team in der Backstube von mir und noch 2 Leute. Also wir waren insgesamt 6 Mitarbeiter damals.
Krass.
Oder 7. Und es war wirklich ganz am Anfang. Und nach der Nachtschicht dann auch, weißt du, und das brauche ich dir ja nicht sagen, da wird halt gefilmt, bis es halt perfekt sitzt. Und
klar.
Ja, war anstrengend.
Klar, da fällt halt irgendwann auch mal, ist halt die Geduld auch mal zu Ende. Ich kenne das, dem Filmer geht das ja oft nicht so. Das ist immer so, okay, nochmal. Und die Vorderkamera denkt sich, Alter Vater, ey, wir haben's. Besser wird's nicht. Aber
Ja, klar, ja. Ich verstehe natürlich beide Seiten. Nee, und dann, klar, dann haben die sich erstmal zur Mittagspause verabschiedet, gell, sind die erstmal schön essen gegangen und meine Bäcker haben sich ins Auto gelegt, haben eine Runde pennt. Ich habe mich aufs Sofa gelegt. Ja. Und dann ging es echt bis nachmittags und genau, wir haben dann da verschiedene Sachen gemacht einfach. Und da haben wir eine Tagesaufgabe gekriegt, die wir nicht vorher wussten. Das war dann eine schwäbische Apfel-Rahmkuchen vom Johann Lafer aufgetragen, den wir dann backen mussten und den wir dann eine Woche später oder zwei nochmal backen musstet und es wurde dann so zusammengeschnitten, als würde man das am gleichen Tag machen. Okay. Dann haben wir den nach Rastatt gebracht, aufs Schloss Rastatt. Das war schon auch ein tolles Erlebnis. Da stand dann der Porsche vom Johann Lafer vor der Tür und er hat dann letztendlich mit der anderen Jury zusammen den Apfelkuchen probiert und für nicht gut befunden.
Echt?
nee, stimmt nicht. Er fand ihn gut, aber wir sind da auch nicht weiterkommen dann.
Ja.
Nee, nicht gut befunden, stimmt nicht. Witzigerweise hat er mit uns gar nichts gesprochen, wenn Kamera aus war. Okay. Also man hat ihn immer nur gesehen, wenn Kamera an war. Ich habe nicht mit ihm plaudern können. Aber war eine tolle Erfahrung, auch für uns als Team natürlich. Mhm. Und auch hier habe ich gegen Johannes Hirt von der Bäckerei Hirt einen Teil der Wildbakers der kürzere gezogen. Okay. Was für uns aber auch völlig in Ordnung war, weil wir waren damals drei Leute.
Ja.
Wir hatten ein kleines Kind, wir waren drei Leute im Verkauf, drei Leute in der Backstube. Wenn wir da weiterkommen wäre, hätte man gar nicht gewusst. Entweder hätte man dann zumachen müssen, der Betrieb für ein paar Tage, oder hätte man Nachtschicht gemacht und dann wären wir nach Karlsruhe gefahren für den weiteren Wettbewerb. Von dem her alles gut.
Und das hast du mir damals auch gesagt, dass du gar nicht scharf drauf bist, da weiterzukommen, weil sonst hast du echt mit dem Alltag ein Problem.
Es war ein mega tolles Erlebnis, aber wir haben immer gesagt, wichtig ist erstmal daheim. Ja. Und alles andere ist Kür, wobei das natürlich schon im Betrieb auch viel gebracht hat. Was mir als Geschäftsmann natürlich wehgetan hat, als im Laden gedreht wurde, die kennen ja nichts, gell? Also da musste dann eine Verkäuferin vor die Tür stehen und sagen, okay, ihr müsst jetzt warten. Mhm. Die Kunde wurde quasi ausgesperrt, solange gedreht wurde, was ja logisch ist, aber also schon spannend, mit welcher Selbstverständlichkeit solche Fernsehteams dann kommen und auch sehr anstrengend.
Ja.
Aber einmal im ZDF, das
war cool. Du, ja, cool, klar. Ist cool. Doch eine coole Story auf
jeden Fall. Später wurde es dann ausgestrahlt. Und,
Weißt du, warum es so zwei Staffeln davon gab?
Ich denke, dass die Einschaltquote halt nicht passt. Haben, schätze ich jetzt mal. Ja, ich weiß es nicht.
Ja.
Es war auch relativ, also wir haben jetzt wirklich bei der ersten Staffel jede Folge abends beim Abendessen die Folge anguckt, haben wir jeden Tag, Montag bis Freitag und über mehrere Wochen. Aber es war dann auch irgendwann zu Ende erzählt. Also es war dann auch relativ langatmig. Die zweite Staffel wurde recht aufgebläht mit über 90 Bäckereien, glaube ich. Ja, okay. Und ja, es ist dann irgendwie auch nicht immer das Gleiche, aber irgendwann war es halt dann auch langweilig und dann wurde es nach zwei Staffeln abgesetzt. Aber ich fand es gut, einfach das, die Bäckerei ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken. Und inzwischen hat sich ja da viel getan in der Medienlandschaft.
Ja.
Und für uns war es eine tolle Erfahrung.
Ja, man muss halt immer noch sagen, gell, das war 2014.
Das war gleich im ersten Jahr. Ein paar Monate, nachdem wir losgelegt haben.
Ich meine, seitdem ist auch wirklich viel passiert. Und dann ist sieben Jahre jetzt in der Bäckerbranche. Von dem her war das da nochmal vielleicht eine andere Zeit einfach, um so ein Format auch an den Start zu bringen. Wer hat denn gewonnen?
In der ersten Staffel eine Bäckerei Simon aus Löhne. Ich glaube auch in Nordrhein-Westfalen.
Okay.
Die wollte mir immer mal besuchen, haben es aber noch nie fertig gebracht. Und in der zweiten Staffel ein Meisterkollege von mir damals, Bäckerei Kugel.
Okay.
Klaus Kugel und sein Vater und sein Bruder, der Max. Max Kugel ist sicher auch viel ein Begriff, der inzwischen sein eigenes Ding macht, aus der elterlichen Bäckerei raus ist und auch eine reine Brotbäckerei in Bonn betreibt. Ich kenne Max gut. Er hat schon zwei Tage bei uns auch mal mitgeschafft und macht echt eine ganz tolle Bäckerei in Bonn. Und die haben die zweite Staffel gewonnen.
Ah, okay. Cool. Schön.
Ja, dürfen sich Deutschlands bester Bäcker nennen.
Mega. Und da gewinnt man dann Ruhm und Ehre.
Ruhm und Ehre?
Ist doch schön. Ist doch
super. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, ob es ein Preisgeld gäbe hat. Keine Ahnung.
Du, ein Handschlag von Johann Lafer ist doch auch, was wert, oder?
Ja, und ich denke, weißt du, dann in der Finalwoche haben die wirklich jeden Tag, dann ist ein Team rausgeflogen, waren fünf Teams am Schluss übrig und haben da jeden Tag gebacken wie die Weltmeister in so einer Schulbackstube. Da war Johann Lafer natürlich jeden Tag da und ging rum und hat mitgeguckt und so.
Ja.
Ich denke, das ist natürlich nochmal
intensiver,
wie wir es jetzt erlebt haben, aber ich werde Johann Lafer ja demnächst wieder treffen als Abschluss vom Brotsommelier-Kurs, wird man einen Kochkurs bei ihm machen. Und vielleicht ergibt sich da die Möglichkeit, mal etwas näher In Kontakt zu treten.
Ja, mega, ist schon cool. Laden doch mal zum Podcast ein.
Er hat ja einen eigenen Podcast, da stellt er uns ja mal ein.
Stimmt, er hat einen eigenen Podcast,
richtig. Nee, könnt ihr ja mal probieren, das wäre natürlich stimmt. mega.
Ja, frag ihn doch einfach mal, unverblümt. So wie du alle unsere Gäste einlädst, einfach mal Frage.
Wir haben den Termin jetzt bestätigt kriegt, der ist im September oder Oktober, mhm. dass wir da den Abschluss vom Brotsommelierkurs bei ihm machen dürfen. Ja. Er ist zeitlich natürlich extrem eingespannt.
Klar.
Und genau.
Mega. Du, ich würde sagen, ich schaue gerade auf die Uhr, wir stehen kurz vor der 50 Minuten, von dem her haben wir den...
Müssen wir noch ein bisschen labern,
wie oder? Heißt er?
Alexander.
Alexander, alles richtig gemacht für dich, die alexandrische 50 Minuten haben wir gleich voll erreicht. Wie gesagt, wie schon während der Folge gesagt, ich denke, wir wollten einfach mal aufzeigen, was denn das Bäckerhandwerk so alles drumherum bietet, außer der Nachtarbeit und einfach geile Produkte, sondern es gibt auch viele Möglichkeiten, sich da zu verwirkliche und einfach auch tolle Preise zu gewinnen, tolle Erfahrungen zu machen. Und ich denke, das war uns wichtig, das einfach mal mit auf den Weg zu geben. Der Beruf Bäcker ist sehr, sehr vielschichtig, auch außerhalb der Backstube. Und ich denke, das konnte man anhand von Ingmar, seinem Lebenslauf, ganz gut darstellen. Ich denke, das war hochspannend. Ingmar, hast du noch was hinzuzufügen zu dem wunderschönen Podcast heute?
Nee.
Ich glaube
nicht.
Nee, also ich denke, oder das…
nee, das ist alles gesagt.
Das war unsere Ambition. Es sei noch gesagt, dass wir, ich habe es gerade schon mal nebenher erwähnt, Ingmar lädt ganz, ganz großzügig unsere Gäste ein und wir haben wirklich tolle Zusage bekommen. Ich will nichts verraten, ein paar Namen haben wir schon gesagt, alle verraten wir nicht, aber es wird auf jeden Fall spannend, es wird hochspannend und wir freuen uns sehr auf die weiteren Folgen. Die weiteren Interviews, wir haben sehr viel im Gepäck im Gepäck. Und von dem her würde ich sagen, wir haben jetzt unsere 50 Minuten, unser Zoll ist erfüllt, lieber Alexander, kauf kräftig ein. Und an dieser Stelle würde ich sagen, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.